Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, dem Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, ob sich Private Equity in der drohenden SaaS-Pokalypse, wo wir ja neulich drüber schon gesprochen haben im Podcast, ob sich Private Equity da wieder stärker jetzt auf die Oldschool-Industrie-Assets konzentrieren wird. Früher waren Industrieunternehmen, insbesondere Automotive, Maschinenbauer etc. pp. Das war ja mal der absolute Private Equity Renner. Da war gefühlt jeder zweite Private Equity Deal eben aus dieser Branche. Heute sind es mehr Softwarefirmen. Oder wenn Industrie, dann sieht man da sehr, sehr viel Business Services. Also jetzt nicht so Kern-Heavy Industry Firmen, sondern eher so Dienstleister, die drumherum arbeiten. Warum ist das so? Warum traut sich Private Equity nicht mehr an die, in Anführungszeichen, echte deutsche Industrie ran? Oder stimmt das vielleicht auch gar nicht? Und was muss passieren, dass sich das vielleicht wieder ändert und wir da wieder auch in der Wahrnehmung mehr Transaktionen sehen? Das will ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Sie ist Partnerin beim skandinavischen Private Equity Investor Altor, der die alte Industrie nicht scheut, wie ich schon gesehen habe. In Schweden hat Altor sogar ein eigenes Stahlwerk investiert. Glaube ich auch nicht mehr so ganz Private Equity typisch. Also darüber wollen wir sprechen. In Deutschland sind sie unter anderem an Käfer beteiligt. Das ist ein Bremer Industriedienstleister. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt extra für die Aufnahme aus Zürich zu uns nach Frankfurt gekommen ist ins Studio und sage herzlich willkommen bei Beyond Billions, Giovanna Mark.
Ja, hallo Philipp. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
Cool, dass du extra hergekommen bist. Nur für einen Podcast oder zieht dich noch ein neuer aktueller Deal nach Frankfurt?
Ja, es ist tatsächlich ein Deal, den wir uns anschauen, zu dem ich mich heute treffe.
Im Bereich Industrie?
Im Bereich Industrie und Industrieservices.
Mhm. In Frankfurt?
Der Deal ist nicht in Frankfurt, aber der Verkaufsberater ist in Frankfurt.
Ja, spannend. Ich habe es eingangs gesagt, du arbeitest für Altor, ein schwedischer Private Equity Investor, machst da beides, sowohl klassisch Industrie als auch Business Services. Was fasziniert dich denn so an dem Sektor? Also ich meine, warum machst du jetzt nicht das gehypte Software, was ja gerade irgendwie alle machen wollen? Warum die gute alte Industrie?
Ja, ich finde die Industrie sehr spannend und ich finde auch Industrie und Business Services sehr spannend. Die passen auch oft zusammen, wegen, du hast ja erwähnt, Industrie, Services. Da geht es um wirkliche Produkte, um Technologien, die entwickelt werden. Ich kann sehr breit schauen, ich kann mal mit Energiemanagement zu tun haben und dann genauso mit Verpackungen. Und beides ist Industrie und bei beiden hat man dann doch auch ähnliche Wertkreierungshebel, die mir einfach vertraut sind. Ja, da geht es um Produktionseffizienzen, da geht es um Einkauf, da geht es um Key Account Management. Und sich so mit Unternehmern zu unterhalten und zu überlegen, welche Strategie man für das Unternehmen als nächsten Schritt angehen könnte, wo wir unterstützen können, das finde ich einfach sehr spannend.
Also du findest es doch diesen Sektor noch unternehmerischer als jetzt das tech-lastige Softwarebereich, oder?
Tech-lastiger Softwarebereich ist auch super unternehmerisch und die fangen ja oft dann auch wirklich von sehr wenig an, um da zu sein, wo sie dann in eine Größe kommen, die für uns relevant sind. Aber ich kenne mich da auch gar nicht so aus, ja. Also wie ich da unterstützen könnte, das wäre, glaube ich, schwierig.
Wo ziehst du denn die Grenze zwischen Industrie und jetzt Industriedienstleistung? Weil ich meine, Industrie ist ja erstmal alles. Es gibt ja viele Industrien. Deswegen würde ich jetzt, wenn wir heute im Podcast darüber sprechen, den Begriff mal eingangs so ein bisschen schärfen. Also was verstehst du denn unter der Anlageklasse Industrie?
Ja, ich würde mal sagen, Industrie ist da, wo ein physisches Produkt rauskommt.
Das ist ganz gut. Auch noch viele, häufig auch noch energieintensive Produktion und so.
Ja, das macht es für Deutschland nicht immer einfach.
Okay, und teilst du denn die Beobachtung oder die These von mir, die Wahrnehmung, dass da in den letzten Jahren weniger passiert ist im Bereich Private Equity? Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe, über Private Equity zu schreiben, das war irgendwie 2014, 2015, da war so gefühlt jeder zweite Deal in Deutschland entweder Maschinenbau oder Automotive, auf jeden Fall extrem, extrem hoher Dealanteil. So, das hat zumindest nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren schon stark gekippt, zulasten von viel Software, aber auch Business Services. Teilst du diese Wahrnehmung, dass Industrie dann anderen, niedrigeren Stellenwert hat bei Private Equity als noch vor 10 Jahren oder so?
Also für mich hat Industrie weiterhin den hohen Stellenwert. Ich glaube, dass die im Mittelstand die Industriedeals weiter stattfinden und auch kontinuierlich stattgefunden haben. Da gibt es Zyklizitäten, das ist einfach nicht opportun für jemand, sein Geschäft zu verkaufen. Und dadurch kommt dann auch vielleicht mal so eine Dynamik ein bisschen ins Stocken. Ich glaube einfach, dass Software noch oben drauf gekommen ist und deswegen wir dann sehr viele Software-Deals gesehen haben, aber dass es eher den Kuchen vergrößert hat, als die absoluten Zahlen von Industriedeals verkleinert.
Gut, also Automotive sieht man schon deutlich weniger. Ich meine, hat natürlich Gründe. Also ein Investor ist ja auch nicht verrückt und setzt auf Branchen, die extrem zu kämpfen haben. Der würde jetzt in einen Verbrennermotor investieren. So macht niemand. So, aber das ist doch schon auch ein Grund, warum in der Wahrnehmung die Industrie wahrscheinlich ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Jahren, oder?
Über die Wahrnehmung kann sicherlich so sein, aber es passieren ja unheimlich spannende Sachen auch im Industriesektor. Also wenn man sich und auch auf dem sagen Rücken von Automotive, also es sind viele Automatisierungsunternehmen, die Sensorik oder Robotiklösungen entwickeln und bauen, sind eigentlich in Deutschland auch auf der Automobilindustrie gewachsen, weil die Automobilindustrie ist wirklich sehr anspruchsvoll, was die an Produktionsprozessen fordern, haben sehr stark automatisiert und da haben deutsche Unternehmen sehr viel für innoviert und Technologien entwickelt und jetzt kommt gerade so dieses Thema Physical AI immer mehr und das ist wieder ein Thema, von dem ich mir vorstellen kann, dass die deutschen Mittelständler wieder sehr viel profitieren können, wenn die in Allianzen und Partnerschaften mit einem Siemens oder Nvidia und dann eben hoffentlich auch Private Equity darauf schauen, sich da wirklich auf die nächste S-Kurve zu bewegen.
Und da ist wieder für mich die spannende Frage, gutes Stichwort mit Physical AI, also KI, die ja direkt in den Produktionsprozess eingreift, ist das, glaube ich, korrekt? Ja. So, in was investiert Private Equity da? In den KI-Anbieter, der diese Lösungen entwickelt, oder in den einzelnen Industriekonzern, der dann da irgendwie eine eigene Entwicklung baut oder diese KI nur nutzt?
Also wir investieren thematisch und wir investieren auch über verschiedene Sektoren in so einem Thema hinweg. Also wir haben 2020 uns als Partnerschaft überlegt, was bedeutet AI für uns als Investoren, für unsere Portfoliounternehmen und wo können da Investitionsmöglichkeiten sein? Und in dem Zusammenhang haben wir dann ein Unternehmen gefunden, in das wir 2021 investiert haben, das heißt Silo AI. Das haben wir dann bis 2024 gehabt, war dann in 2024 der größte AI-Exit in Europa und haben das an AMD verkauft. Und was die machen, die sind jetzt wirklich ein Tech- oder Tech-Business-Services-Unternehmen, die innovieren und stellen bereit KI-Softwarelösungen für unter anderem Industrieunternehmen. Also das deutsche Unternehmen Körber, die Verpackungsmaschinen und Anlagen für zum Beispiel die Pharmaindustrie bauen, haben dann zusammen mit Silo AI eine Softwarelösung entwickelt für frühzeitige Fehlererkennung in den Produktionsprozessen, wo wirklich ganz viel und schnell einzelne Teile aus der Produktion rauskommen. Und die haben halt früh erkannt mit dieser Software, wann sich Fehler einschleichen.
Mhm. Ja, aber dann habt ihr ja wieder in die neue KI-Technologie investiert und nicht in die klassische Industrie, ne?
Richtig.
Was dann ja auch wieder eigentlich die These unterstreicht, dass es die klassischen Industrieunternehmen bei Private Equity schwerer haben.
Ich glaube, es war einfach eine Frage der Phase, in der wir investiert haben und auch der Zugang. Das war jetzt einfach ein Gründer, der brauchte einen Partner, um zu skalieren. Den haben wir im Rahmen unserer Analyse damals kennengelernt. Und ich glaube aber, dass wir auf diesen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, wenn wir jetzt mit Unternehmern sprechen, die Robotik herstellen oder Sensorik, einen ganz anderen Dialog führen können und auch wirklich viel mehr beitragen können als Partner, der unterstützt dabei, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und darauf bauen wir auf. Und also Peter, das ist der Gründer von Silo AI, der kommt auch in Gespräche mit uns mit, wenn wir wirklich mit einem wichtigen Unternehmen sprechen, wie wir das weiterentwickeln können, um dann wirklich gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also das ist hoffentlich eine Frage der Zeit, bis wir da auch gerade im Bereich Physical AI Investitionen tätigen können.
Mhm. Findet denn vielleicht in klassischen Industrieunternehmen zu viel Transformation statt oder ja, Transformation, Restrukturierung, je nachdem, wie doll man bedroht wird im Geschäftsmodell von neuen Geschäftsfeldern, von Software, von Regulatorik, whatever, dass das halt einfach für Private Equity nicht mehr so lukrativ ist, wie jetzt das schnell skalierende Softwareunternehmen zu investieren, was ich irgendwie 3 Jahre begleite und dann kann ich es schön an den nächsten Private Equity Investor weiterreichen. Also Industrie ist halt einfach mehr Arbeit, mehr Transformation verglichen mit Software und anderen skalierenden Geschichten.
Ja, also der Software-Sektor war ein unheimlich attraktiver Sektor zu investieren, weil die Unternehmen sind gewachsen, wenn man auf die richtigen Unternehmen gesetzt hat und profitabel gewachsen und hatten dann idealerweise noch Locked-in-Revenues. Und da gibt es weiterhin attraktive Unternehmen, aber der ist jetzt ein bisschen mehr unter Druck gekommen. Und das stimmt, was du sagst, in vielen Industrieunternehmen ist sehr viel mehr Transformation, sehr viel mehr aktives Arbeiten und es ist mühsam, die Marge zu verbessern von so einem Unternehmen. Wir würden, wenn wir in Unternehmen investieren, nur gewissermaßen oder einen gewissen Anteil an Transformation mittragen wollen, weil es sonst einfach ja auch ein Risiko gibt, das wir mittragen. Deswegen zu viel Transformation wäre dann für uns nicht das richtige Unternehmen, aber es gibt ja Private Equities, die sich genau darauf fokussieren. Also wir schauen, dass wir in Unternehmen investieren, die von einem strukturell wachsenden Markt profitieren und bei denen wir eine Margenlücke zu Best in Class sehen, um dann über unsere Halteperiode wirklich daran zu arbeiten, über die verschiedenen Werthebel das Unternehmen auf Best-in-Class-Marge zu bringen.
Würdest du sagen, dass du dann da unterm Strich trotzdem auf ähnlich gute und hohe Renditen kommst wie Private Equity und Growth-Investoren, die halt voll auf die rasant wachsenden Software-Geschichten setzen?
Also wenn ich es über unsere Sektoren vergleiche, wir investieren in Business Services, Industrie, Consumer, Tech und Financial Services, dann machen wir im Industriesektor vergleichbare Returns wie in den anderen Sektoren.
Wie hoch sind die circa?
Also Realized Returns von Altor über die letzten 20 Jahre sind bei 3,2 Mal Money.
Das ist, glaube ich, ganz gut so erstmal, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut.
Wahrscheinlich deswegen nennst du die Zahl auch. Das heißt, man findet schon noch die spannenden Industrieassets. Man muss als Private Equity nur halt auch bereit sein, da ein bisschen mehr Zeit und Arbeit reinzustecken, weil es unter Umständen einfach ein bisschen länger dauert. Habt ihr deswegen auch längere Haltedauern als jetzt die Software-Investoren oder vergleicht sich das einigermaßen?
Das hat sicherlich damit zu tun, genau. Also wenn du in ein Unternehmen investierst, wo du einfach wirklich die Marge wirklich steigern musst, dann sind da verschiedene Hebel notwendig. Und das sind operative Hebel, aber auch M&A zwischendrin. Gerade im Industriesektor hast du ja auch mal einen Zyklus. Den musst du unternehmerisch ja auch irgendwie überbrücken. Und deswegen investieren wir so in der Regel für 7 Jahre. Wir können aber auch länger investieren.
Das ist schon inzwischen ungewöhnlich. Wobei, es geht ja eigentlich auch wieder dahin, dass Private Equity den Firmen länger hält oder einen Continuation Force schiebt. Aber ich glaube, das ist nicht immer ganz gewollt. Bei euch ist es dann ja hier mehr gewollt. Ich habe es eingangs gesagt, ihr habt in Schweden, glaube ich, ne, einen Stahlproduzenten gekauft. Das klingt erstmal so überhaupt nicht mehr zeitgemäß im Sinne von, wenn ich mir Investments in Deutschland vorstelle, wie kann man denn noch in, also Stahlproduktion, ne, das ist energieintensiv. Das ist, das klingt schmutzig in dem Sinne, nicht nachhaltig. Wie kriegt man denn da ein cooles Investment hin? Was geht da in Schweden anders als bei uns?
Ja, da haben wir uns viel vorgenommen. Aber wenn du dir überlegst, die Stahlindustrie macht so ungefähr 7% der CO2-Emissionen weltweit aus. Und wir haben bei unseren Investitionen immer auch einen großen Fokus auf ESG, Brown to Green, gerade im Industriesektor. Und die Stahlindustrie ist da ein ganz wichtiger Hebel. Und du hast es schon gesagt, die Stahlindustrie ist sehr energieintensiv und die historischen Prozesse brauchen auch sehr viel Kohle oder CO2. Und weshalb du im Ruhrgebiet das eine oder andere Stahlwerk finden wirst, weil es auch noch gute Transportwege gibt. Und wir haben im Norden von Schweden mit Wasserkraft und Windenergie sehr viel grüne Energie. Und haben dann uns hinter ein Projekt gestellt, das wirklich das Ziel hat, Grünstahl zu produzieren, der praktisch oder fast emissionsfrei ist. Und das geht darüber, dass die Energiezufuhr schon emissionsfrei ist und dann der Produktionsprozess mit Elektrolyseuren, also Wasserstoff und einem modernen Produktionsmechanismus eben dann auch CO2-arm ist.
Und das geht?
Das geht, also die Produktionsprozesse sind schon erprobt, die funktionieren.
Okay. Und in Deutschland aber nicht so einfach zu duplizieren, oder? Weil ich glaube, ihr würdet hier schon den einen oder anderen, die eine oder andere Firma im Stahlumfeld finden, die eventuell auch Kapital braucht.
Ja, das ist richtig. Also für uns ist einfach der große Vorteil im Norden von Schweden, ist das Thema mit der grünen Energie, die einfach den CO2-Haushalt dann von so einem Unternehmen einfach reduziert. Aber wir haben in dem Werk sehr viel deutsche Partner. Also die Elektrolyseure kommen von Nucera, das ist ja eine ThyssenKrupp-Tochter. Die Produktionstechnologie und Produktionsprozesse kommen von SMS, das ist ein deutsches Familienunternehmen. Wir haben Partner- und Abnahmeverträge von deutschen Automobilkonzernen, die grünen Stahl suchen und auch nach einem Produzenten gesucht haben, zum Teil sogar teilweise mitinvestiert haben, um wirklich dieses Projekt auch zum Start zu bringen.
Mhm. Das sind wir aber schon auch ein bisschen, ja nicht ein bisschen, eigentlich sind wir jetzt da komplett in dem Thema Standortpolitik. Altor ist ein skandinavischer Investor. Kannst du da ein bisschen vergleichen, wie sich da die Rahmenbedingungen vielleicht auch unterscheiden jetzt zwischen den skandinavischen Märkten, auch da der skandinavischen Standortpolitik, verglichen jetzt mit hier in Deutschland? Also ich meine, wir erzählen das kein Geheimnis, wir haben hier extrem hohe Energiekosten, nur als ein Beispiel. Aber das könnte ich mir vorstellen, ist auch ein Grund, warum Private Equity hier vielleicht weniger Industriedeals tatsächlich macht, als theoretisch möglich wären.
Ja, also wir investieren eigentlich hinter strukturellen Trends und sind nicht so getrieben davon, wie die Politik das unterstützt. Weil das kann sich ja auch ändern. Von einer Regierung auf die andere kann sich dann was ändern. Und deswegen sind wir in Schweden oder in anderen skandinavischen Ländern und auch in Deutschland nicht so davon getrieben, was die Politik möchte, sondern wirklich, wie wettbewerbsfähig ist das Unternehmen und wie attraktiv ist der Markt. Aber klar, in Deutschland sind die Energiekosten und Standortkosten damit eine Herausforderung. Das ist klar. Aber ich lebe in der Schweiz, da hast du auch hohe Kosten, weil die Arbeitskraft teuer ist. Am Ende, wenn du eine starke Technologie hast und die international vertreiben kannst und auch international ja teilweise dann auch produzierst, sind deutsche Unternehmen ja nach wie vor wirklich wettbewerbsfähig.
Mhm. Ja, ich hatte nur gerade das Thema Standortpolitik, also der Investitionsstandort Deutschland, insbesondere die Energiepolitik, Bürokratie, das wird in Gesprächen mit Investoren ja schon immer wieder genannt, dass das schon investitionshemmender als fördernder ist. So. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen so ein, zwei Punkte sagen, was du findest, was da die in den skandinavischen Ländern einfach besser gemacht wird oder besser ist, bessere Rahmenbedingungen, die dann jetzt so ein Investment in ein Stahlunternehmen halt einfach deutlich attraktiver machen oder leichter machen als jetzt bei uns im Ruhrgebiet, mal abgesehen davon, dass man da vielleicht weniger Windräder aufstellt.
Ja, also wir sehen das nicht so, dass die Politik uns in dem einen Land oder in dem anderen Land wirklich mehr unterstützt oder behindert. Es ist wirklich die Attraktivität der Investments, die wir machen. Was wir bei Stegra gesehen haben, ist, dass um das voranzubringen, das Projekt, was ja wirklich auch eine grüne industrielle Revolution mit sich bringt, hat die Wallenberg-Familie, so eine der großen schwedischen Familien, sich wirklich hinter das Projekt gestellt und ist da unser Partner. Aber das ist dann nicht ein politisches Thema, sondern einfach ein gesellschaftliches Thema am Ende auch.
Mhm. Ich meine, in Deutschland habt ihr, das habe ich vorhin eingangs gesagt, Käfer gekauft. Das ist ja ein Industriedienstleister, also jetzt nicht Kernindustrie. Ihr seid jetzt ja doch schon auch ein paar Jahre am Markt. Warum sehen wir noch kein echtes, klassisches Industrieinvestment von euch?
Ja, es muss irgendwann kommen. Also wir haben vor knapp 7 Jahren das Büro in der Dachregion angefangen aufzubauen, haben knapp 1 Milliarde in der Region investiert und haben auch über Portfoliounternehmen von uns im deutschen Markt akquiriert, aber noch selbst kein Industrieunternehmen in Deutschland gekauft. Wir schauen uns aber regelmäßig Industrieunternehmen an. Und es hat einfach noch bis jetzt nicht zusammengepasst. Also wir haben hohe Return-Erwartungen, das strukturelle Marktwachstum muss da sein, das Margenverbesserungspotenzial muss da sein und dann haben wir auch noch Wettbewerber in diesem Markt. Also manchmal haben dann andere einfach mehr gezahlt als wir zum Beispiel.
Mhm. Ja, weil Also das geht in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Man hat auf der einen Seite dieses unfassbare Dry Powder auf der Private Equity Seite. Die müssen investieren, die wollen investieren. Viele sagen, du jetzt ja auch, ja, wir lieben Industrien, wir wollen und wir wollen und wir wollen. Auf der anderen Seite liest man quasi monatlich, wie schlimm doch überall die Nachfolgeproblematik ist und die deutschen Mittelständler finden keine Lösungen, um ihre Firmen fortzuführen, wenn die Generation in Rente geht. So, warum kommt es dann nicht zusammen? Warum kommt es dann nicht häufiger zusammen? Warum passiert es nicht? Also was sind dann wirklich die Gründe, warum kein Deal zwischen Private Equity und dem deutschen Industrieunternehmen zustande kommt? Also clashen die Kaufpreiserwartungen, weil halt einfach die deutsche Familie nach wie vor denkt, ihre Firma ist deutlich wertvoller, als es der kaufende Private Equity Investor denkt. Es ist doch wieder Standortpolitik. Weiß nicht, warum sehen wir nicht mehr?
Ja, also mein Eindruck ist, dass es immer mehr gibt. Es wird vielleicht auch nicht immer so viel darüber berichtet. Und es ist natürlich auch ein Umdenken. Also Private Equity, der Dialog mit Private Equity war vielleicht nicht ganz oben auf der Liste von einem Unternehmer. Wenn er über die Nachfolge nachgedacht hat, hat dann vielleicht eher mit einem Wettbewerber gesprochen, ob man nicht Unternehmen zusammenschließen möchte oder mit einem Strategen, ob er nicht Teil dieses Strategen wird am Ende. Und es ist viel in der deutschen Wirtschaft passiert, meiner Meinung nach, so über die letzten 15 Jahre, wie über Private Equity berichtet wird, wie auch Private Equity darüber spricht, was sie leisten können. Und ich merke schon so, dass diese nächste Generation an Unternehmern, die jetzt so 50 plus ist, einfach einen anderen Weitblick haben. Die haben vielleicht international gearbeitet oder studiert oder kennen andere Unternehmer, die mit Private Equity zusammengearbeitet haben. Und daraus kommen schon spannende Dialoge. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Nachfolgelösung über Private Equity oder die Wachstumsfinanzierung oder Transformation zusammen mit Private Equity zunehmen wird.
Aber diese Geschichte, diesen Wunsch, den trägt die Branche seit bestimmt 20 Jahren vor sich her. Und jetzt bricht sie los, die große Nachfolgewelle. Ja, ich sehe sie noch nicht so über Deutschland hinweg schwappen.
Ich höre auch oft von dieser Nachfolgewelle und ich habe sie auch noch nicht über Deutschland schwappen sehen. Aber ich kann ja von einem Beispiel erzählen von der Familie, die hinter dem Unternehmen Käfer steht. Das ist ein Industriedienstleister, ist jetzt nicht ein Industrieunternehmen. Aber da hat dann auch die nächste Generation darüber nachgedacht, ob sie nicht noch einen externen Partner hinzunimmt. Und darüber sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben am Ende 50% an dem Unternehmen mit einem anderen Industrieunternehmen der SMS-Gruppe zusammen erworben. Und das ist zum Beispiel ein Modell, das es so vielleicht nicht so oft gibt, eine 50-50-Partnerschaft, dazu dann irgendwie Private Equity zusammen mit Familienunternehmen. Aber ich denke, je mehr eben Private Equity und Unternehmer zusammen über potenzielle Lösungen sprechen und was man zusammen erreichen kann, umso mehr wird es kreative Lösungen geben. Und das kann jetzt mal so ein Beispiel sein. Und es gibt ja andere Beispiele auch im Markt, in dem Private Equity mit Familienunternehmern in ähnlichen Situationen sich zusammenschließt.
Ja, da liest man ja vor allem auch im größeren Stil zuletzt mehr. Also KKR macht ja sehr, sehr viel mit der Fiesmann-Familie zusammen und so. Also da tut sich schon was, hat man das Gefühl. Aber jetzt sag doch mal ganz konkret, wie viele deutsche wirkliche Industrieunternehmen guckst du dir im Jahr so an?
Gute Frage. Ich würde mal sagen, eins pro Monat, was ich mir wirklich anschaue.
Okay, also das heißt, du hast so 12 Firmen, die du intensiv anguckst. Mit wie vielen davon würdest du sagen, kommst du dann in so einen ernsthaften Dialog, so wie es heute, du kommst nach Frankfurt, um Gespräche zu führen?
Ja, ungefähr dieselbe Zahl. Also das ist, wenn ich sowas sehe, genau. Also über meinen Tisch kommen sehr viel mehr. Ja, aber wo ich mich dann wirklich mit dem Unternehmen unterhalte, ja.
Okay, 12 Stück.
Plus minus.
So roundabout. Dann gibt es ja trotzdem noch keinen Deal. So was? Also ich versuche noch so ein bisschen deutlich herauszukitzeln, wo es noch genau hapert, dass dann diese 12 Transaktionen oder potenziellen Transaktionen, die du dir anguckst und wo du sagst, die sind irgendwie für uns spannend, die dann aber nicht zu einem Investment kommen. So, kannst du da vielleicht uns noch mal ein bisschen mitnehmen? Also sind das dann inhaltliche Kriterien, die das Investment noch mal für sich einfach nicht investierbar machen, was man über die Zeit rausfindet? Darf mich schon interessieren, was das ist. Oder fliegt man einen Bieterprozess gegen aggressivere andere Private Equities raus? Zieht die Familie irgendwie doch noch auf den letzten Metern zurück? Keine Ahnung, kollabiert die Welt und das Makroumfeld wird irgendwie zu wild und man hält die Füße still, so. Nimm mich doch da noch mal ein bisschen mit.
Ja, genau. Ich kann dir sagen, all of the above, jedes Mal unterschiedliche Themen. Also als Alto investieren wir 70% in Primaries. Da sind wir der erste Private Equity Investor, der extern reinkommt ins Unternehmen. Und 3/4 unserer Investitionen sind in Partnerschaft. Und so ein Dialog, ob man einen Anteil von einem Unternehmen kaufen kann, sich da erstmal ein bisschen ranzurobben und miteinander auch zu überlegen, was ist denn eigentlich das, was man zusammen erreichen kann, das dauert einfach seine Zeit. Also da muss man Vertrauen aufbauen, da muss man das Unternehmen erstmal verstehen. Das heißt, man muss erstmal diese Daten auch mal bekommen, einen strategischen Dialog anfangen. Bevor wir investieren, müssen wir auch das ein oder andere schwierige Gespräch führen. Das müssen wir am besten führen, bevor wir investieren, weil wir dann eigentlich zusammen vorher unterschreiben, wo wir das Unternehmen eigentlich hinführen wollen. Das braucht einfach Zeit.
Da reden wir dann über Jahre?
Das kann wirklich Jahre sein, genau. Und das dann vielleicht, man fängt dann mal an zu sprechen und dann unterbricht sich das. Das Target-Unternehmen hat dann vielleicht erst nochmal eine M&A-Opportunity, die sie sich anschauen oder erstmal eine Restrukturierung von einem Bereich, den die voranbringen wollen. Das sind ja oft dann auch keine großen Teams, die das dann voranbringen. Also das ist so ein Element, dass das einfach sich ist auch entwickelt über die Zeit. Und eben wir sind seit knapp 7 Jahren im deutschen Markt. Da muss ich erstmal so ein Portfolio auch über die Zeit aufbauen. Und dann spielen wir schon auch in strukturierten Prozessen mit. Und da sind wir halt nicht der einzige Spieler. Und gerade für attraktive Investments gibt es gerade auch in der Industrie, auch wenn du sagst, es wollen ganz wenige machen, aus meiner Sicht wollen es leider noch zu viele machen, ja, haben wir dann natürlich dann auch Wettbewerb.
Ja, also es ist natürlich, also ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich sage, hier ist passiert gar nichts mehr im Bereich Industrie. Ich wollte nur hier mal so eine spezielle Industriefolge machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass in der Wahrnehmung, hat mir auch gesagt, relativ zu anderen Bereichen, so die klassische Industrie einfach so ein bisschen in der Wahrnehmung zurückgegangen ist in der letzten Zeit. Aber
ist auch so.
Scheint dann in den Auktionen doch noch nicht der Fall zu sein.
Ja, genau, da kommen sie dann doch wieder alle. Aber ich glaube, es ist einfach eine spannende Industrie zum Investieren für Private Equity. Es hat natürlich Herausforderungen, weil es kapitalintensiver ist. Es ist mitunter zyklisch, Wachstum allein braucht schon wieder Kapital, es skaliert einfach nicht ganz so schnell wie ein erfolgreiches Softwareunternehmen oder ganz so günstig. Und das sind Elemente, die natürlich mitspielen. Aber vielleicht kommt ja jetzt wieder die große Renaissance mit Physical AI, bin ich da sehr, sehr hoffnungsfroh.
Ja, das ist tatsächlich nochmal echt ein spannender Punkt, weil es gibt ja schon auch mehrere Firmen, auch in Deutschland, die alte klassische Industrien dann neu denken. Also das nehmen wir uns Paradebeispiel Helsing. Mhm. Eine ganz alte Industrie, Rüstung, aber halt radikal neu gedacht mit einem KI-Ansatz. So, aber ich weiß nicht, würde es Helsing kann man ja trotzdem noch irgendwie als Rüstungsfirma eigentlich bezeichnen. So, glaubst du, dass in diese Richtung mehr neue und neu gedachte Firmen in alten Industrien entstehen, die dann wiederum für Private Equity total spannend sind.
Ja.
Weil sie halt einfach diese alte Industrie ganz anders denken.
Ja, das glaube ich sehr. Und ich glaube, das muss ja auch passieren, weil die Automobilindustrie, die ein historisch wirklich wichtiger Endmarkt war für viele deutsche Industrieunternehmen, sich ja verändert und sich auch alle was überlegen müssen, was sie eigentlich mit diesem Ingenieurswissen, den Prozess-Know-how machen, um neue Lösungen zu entwickeln. Und wenn man jetzt so auf der Hannover-Messe ist, dann sieht man, dass da auch ein Umdenken ist, wie man in Allianzen arbeitet, wie man in Partnerschaften arbeitet. Also ganz viele Unternehmen arbeiten zusammen mit Nvidia für neue Lösungen oder eine Siemens für AI-Lösungen. Und ich glaube, dass daraus sich ganz viel entwickeln wird und da auch spannende Möglichkeiten oder Anknüpfungspunkte für Private Equity geben wird.
Mhm. Also muss man dann eher aus Private Equity sich gucken, was kommt denn da gerade so an spannenden, neuen, jungen Firmen auch aus der VC-Ecke vielleicht raus und weniger, was sind spannende alte Firmen, die ich dann aufwendig transferiere?
Ich glaube, es ist die Kombination. Also in der idealen Welt finde ich ja ein Unternehmen, das eine unheimlich gute Sensorik oder Robotik oder eine Produktionsanlage hat und ich dann mit einem Softwarewissen, ob wir das zusätzlich kaufen oder in einer Partnerschaft kreieren, ähnlich wie dieses Silo AI-Beispiel, was ich dir erzählt habe, von Körber, die Packaging-Lösungen anbieten, mit denen ich dann mit dem Unternehmer zusammen einfach festlegen kann, dass wir über die nächsten 5 Jahre in Software gemeinsam investieren, in Softwarelösungen und die dann vermarkten und weiterentwickeln. Und das kann dann eigentlich so eine spannende Wachstumsgeschichte sein für ein Unternehmen, das vielleicht immer noch einen Basisumsatz hat mit der Old Economy und darüber hinaus dann eigentlich die nächste Entwicklungsstufe nehmen kann.
Mhm. Da darf dann halt das Kerngeschäft nichts verlusträchtig sein, weil dann wiederum findet es der Private Equity Investor natürlich nicht spannend, weil dann will er ja eigentlich die Zukunftstechnologie und nicht den alten Anker, der ihn runterzieht und im Zweifel noch Geld kostet. Ja, das ist schon tricky. Aber da sind wir jetzt hinten raus auch nochmal bei einem Thema, positiveren Thema, nämlich wo sehen wir die größten Chancen, also das Thema AI und in all der Industrie neu gedacht, haben wir jetzt ja schon gesagt. Was glaubst du, wo wir vielleicht die nächste Zeit auch wieder mehr Industrie-Deals sehen werden? Also siehst du wirklich das größte Potenzial in dem Nachfolge, in der Nachfolgethematik im Mittelstand? Oder eher so im Large-Cap-Bereich, Carve-Outs und solche Geschichten oder Restrukturierungen, Transformationen. Was ist so für dich das größte Einfallstor für Private Equity in der Industrie? Wo glaubst du, sehen wir am meisten Dynamik in der nächsten Zeit?
Also jeder Private Equity hat ja so ein bisschen so sein Playbook und seine Nische, in der die operieren. Und es gibt die Nische der Transformation und Restructuring und das wird ein großer Teil sein. Auf den fokussieren wir uns nicht so, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Und dann das Thema Carve-Out ist natürlich immer sehr interessant und da gibt es so tolle Beispiele in Deutschland, wo auch Private Equity wirklich viel Wert kreieren konnte. Ich glaube, da wird auch immer wieder was kommen.
Welches absolute Role Model hast du da im Kopf?
Da gibt's einige, aber aus Bosch sind einige Carve-Outs zum Beispiel rausgekommen, aber auch aus anderen großen Unternehmen, die einfach ein bisschen so stiefmütterlich behandelt wurden, die aber eine starke Technologie hatten. Und das ist am Ende ja auch das, nach dem wir im Mittelstand suchen. Wir suchen im Mittelstand Unternehmen, die jetzt zwar nicht stiefmütterlich behandelt wurden, weil die in der Regel sehr gut behandelt werden und sehr gut investiert sind, aber wo man mit nochmal einem neuen Impuls einfach viel bewegen kann. Und da erwarte ich viel. Also gerade bei dem Thema Nachfolge und AI ist eine Chance und die liegen zu lassen. Ich glaube, das sehen schon viele Unternehmer und auch gerade die in der Nachfolge sind, wäre ein Fehler. Und das treibt zumindest Unternehmer dazu, mal offenen Dialog zu gehen. Und dann wird man sehen müssen, ob sich da Private Equity wirklich auch positionieren kann, dass sie nicht nur Geld geben, sondern wirklich auch helfen, Schulter an Schulter sozusagen mit den Unternehmern eigentlich das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Na, das macht doch hinten raus noch mal ein bisschen Mut. Ja. Sehr gut. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was aus deinem anschließenden Gespräch mit dem Berater wird, ob wir da dann den ersten deutschen Industriedeal von Altor demnächst verkünden können. Wir werden es tun, wenn dem so ist. Viel Erfolg und nochmal danke, hat echt Spaß gemacht.
Vielen Dank, Philipp.
Ja, und damit wären wir für heute auch wieder am Ende von Beyond Billions. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr über euer Feedback. Auch ich möchte natürlich hier immer besser werden mit dem Podcast. Schreibt mir gerne über alle möglichen Kanäle. Wie immer freue ich mich auch über eure Themenvorschläge. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein angenehmes Wochenende und natürlich wie immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.